Testament lesen, und zwar schlagen wir dazu Jesaja 30 auf, aus dem Propheten Jesaja 30, Prophetie ist ja eine Sache, die sich erfüllt. Nun soll sich dieses Wort auch an uns erfüllen. Jesaja 30, Vers 15. Da heißt es, denn so spricht der Herr Jehova, der Heilige Israels. Und jetzt kommt es. Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden, in Stille sein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Welch eine Gnade und welch ein Trost ist es, in diesen letzten Tagen, in denen wir leben, den Tagen der Schrecken und der Unsicherheiten, in denen wir unser Leben fristen, den Platz der Ruhe und den Platz der Sicherheit, wie auch den Platz des Friedens an dem Herzen unseres unveränderlichen Gottes gefunden zu haben. Wir haben Jesus im Herzen und darum haben wir keinen Neid. Wir besitzen ihn, ja. Aber das sind Artikel, um die uns die verlorene Welt neiden könnte. Das Höchste, was wir überhaupt besitzen können, Jesus, den Retter in einer Gemeinschaft, wie es uns im Worte Gottes dargetan ist. Vertrauen kann man von niemandem der anderen verlangen. Vertrauen kann nur einer anderen oder der nächsten Seite gebracht werden. Ich kann nicht jemand zwingen, dass ich Vertrauen in ihm habe, dass er in mir Vertrauen hat, sondern Vertrauen ist einfach eine Seite, die sich freiwillig abwickelt, und zwar dem Nächsten gegenüber, dem anderen gegenüber. Luther übersetzt hoffen, aber hoffen und Vertrauen unterscheiden sich in diesem Fall ganz wesenhaft. So ist die Hoffnung eine Erwartung, die auf uns zukommt. Das ist eine Hoffnung. Wie die Hoffnung der Wiederkunft Jesu. Sie kommt auf uns zu. Darin hoffen wir. Hoffnung, eine Sache, die auf uns zukommt. Vertrauen ist jedoch eine Sache, die von uns weg, und zwar hin zu Gott, führt. Also können wir hoffen, nicht einfach mit Vertrauen übersetzen. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Das heißt, wir sollen Gott vertrauen. Das ist die Aufforderung hier im Wort. Ihm selbst und seiner Heiligen Schrift. Denn das, was er geredet hat, ist Ja und Amen. Und danach kommt nichts. Nichts ist seinem Wort hinzuzufügen. Und weil im Wort Vertrauen auch zugleich das Wort Treue enthalten ist, vertrauen wir dem Herrn, dass er, unser Gott, uns rettet. Das ist ja hier in unserem Thema vorgestellt. Rettung. Ein solcher Gott, der Himmel und der die Erde gemacht hat, er kennt und versteht zugleich auch unsere Not. Alle unsere Probleme. Ja, er kennt sie besser als wir selbst. Warum? Weil er auch den Ausgang kennt, den wir nie kennen. Und da Glauben und Vertrauen letztlich gleiche Dinge sind, kann nur Unglauben uns beunruhigen. Wenn wir unser Herzen beunruhigen lassen, haben wir Unglauben zugelassen. Denn Glauben ist keine Beunruhigung. Und weil Israel damals und wir, die Gemeinde, heute keineswegs in dem Glauben gefunden werden, wie Gott ihn an uns sucht, so brauchen wir, wie es hier heißt, Umkehr. Umkehr vom alten Weg, damit endlich Ruhe in Christo uns erfasse. Das ist hier die Mitteilung für uns. Umkehr und Ruhe haben wir heute nötiger denn je. Nun könnten wir sagen, wozu denn? Jesaja sagt in diesem unserem Text doch, dass ihr gerettet werdet. Dass ihr gerettet werdet. Ja, war denn Israel nicht schon gerettet? Doch, die Bibel sagt uns, mit starkem Arme, sagt Gottes Wort, war Israel aus der Hand des Pharao herausgebracht, aus Ägypten. Und wir heute, die Gläubigen, sind aus der Welt, aus dieser Welt, der Sünde, dem Satan, der Verlorenheit und all den uns umgebenden Dingen herausgebracht worden, herausgerettet worden. Brauchen wir denn heute überhaupt noch Rettung, wenn uns hier solches durch den Propheten Jesaja vorgestellt wird? Da müssen wir sagen, jawohl. Durch Umkehr und Ruhe, das ist Buße und Glauben, finden wir heute noch Rettung aus den Problemen unseres Alltags. Hier geht es nicht um die Errettung der Seele als solches, sondern um die Errettung aus unserem problemhaften Leben. Und wer brauchte da nicht Rettung? Niemand soll sagen, Kinder Gottes, also Gläubige, könnten heute nicht etwa erdrückender Sorgen und Einflüsse unterworfen sein. Das Mittel, so sagt uns der Prophet, liege im Stille sein und im Vertrauen. Eine Sache, die uns von Natural her völlig abgeht. Gerade dann, wenn die Wogen etwas höher als normal schlagen, dann werden wir unruhig und vertrauen zu wenig unserem Gott. Und das sollte uns auszeichnen, gerade dann, wenn etwas los ist, im Volksmund sagt man, wenn etwas im Busch ist, dann sollte man doppelt auf den Herrn vertrauen und ruhig sein. Passieren tut sowieso nichts. Es kann nur was passieren, wenn wir nicht ruhig sind. Wenn wir nicht vertrauen, wie Gott es sagt, dann passieren Dinge. Denn darin, sagt der Prophet, soll unsere Stärke sein. Natürlich sollen wir stark sein. Das sagt sogar das Neue Testament. Aber im Herrn. Epheser 6, Vers 10. Stille und Vertrauen vermittelt uns die Stärke Gottes. Diese Stärke Gottes finden wir nur im Stille sein vor ihm und dem Vertrauen seiner Rede im Wort. Und wer den Bogen raus hat, der führt ein Siegesleben. Und wer den Bogen nicht raus hat, der muss es lernen. Etwas anderes gibt es nicht. Und Gott will das, dass wir das richtig erkennen und dass wir es richtig tun. Und wenn wir uns danach ausstrecken, dann wird er uns segnen. Ob wir diese Stille und dieses Vertrauen in der Stärke Gottes auch haben, das ist nun eine Frage an uns, ob wir das auch sind oder ob wir umgekehrt wegen Unglauben schwach sind. Der Unglaube macht uns schwach. Das heißt, überall, wo wir in unserem Leben noch schwache Punkte haben, sind diese Dinge durch Unglauben noch gebrandmarkt, noch nicht völlig durchdrungen von Christus. Und das kann man nicht mit unserem Verstand so lösen, wie man eine mathematische Gleichung ansetzt. Sondern hier müssen wir zum Herrn kommen, damit Gott Ehre bekommt, und müssen es ihm sagen und immer wieder sagen und dranbleiben. Er gibt es. Er hat seine Verheißungen dahingelegt und seine Verheißungen gelten heute noch, weil geschrieben steht, dass er dasselbe gestern wie heute ist. Wenn das so ist, dann glauben und dann vertrauen wir zugleich dem Herrn, nicht, wenn wir in Schwachheit dahin gehen. Das sind einfach glaubensschwache Kinder. Schwache sind also nicht Vertrauende oder nicht genügend Vertrauende. Ja, das ist hier reine Lebenselixier für den Wandel in Christo, was wir heute hören. Das ist Praxis, das ist keine Theorie, sondern nur so geht es voran. Und so will uns der Herr sehen. Wie auch die Schrecken der Nacht. Die Schrecken der Nacht oder des Tages sein mögen, sie können uns nichts bringen. Durch welches uns sein göttlicher Arm nicht hindurchzutragen vermöchte. Es gibt keine Probleme in unserem Leben, die etwa größer wären als unser Gott. Hier haben wir dem Herrn zu vertrauen und stille zu sein. Wir haben eher eine lächelnde Stellung einzunehmen. Der Herr ist ja auf unserer Seite. Was wollen wir eigentlich? Wer sind wir? Könnten wir uns selbst bewahren, selbst erretten? Nein. Wir liegen in seiner Hand und er hat uns lieb. Wer vermöchte diesem lebendigen Gott nur den kleinen Finger zu biegen? Den möchte ich sehen. Der darf sich vorstellen, ich bin bereit zur Besichtigung. Und genau so in diesem Vertrauen und in diesem Erkennen der Macht Gottes singt der Asaph in Psalm 74, Vers 16. Da sagt er ein bedeutendes Wort, der hat das genau erkannt und verstanden. Und da sagt er, dein ist der Tag und dein auch die Nacht. Er redet hier zu Gott. Dein ist der Tag und dein die Nacht. Und was ist dazwischen? Gott. Er verbindet Tag und Nacht und Nacht und Tag. Wenn also alle Tage, auch in deinem Leben, und alle Nächte in deinem Leben des Herrn sind, unter seiner Führung stehen, und auch wir selbst ihm gehören, das heißt sein sind, wenn wir diejenigen sind, die unser Herr über alles hinweg liebt, nämlich seine geliebten Kinder zu sein, dann kann weder das Dunkel der Nacht, auch in unseren Gedanken, noch des Tages uns in irgendeiner Weise schrecken. Es sei denn, wir lassen uns schrecken. Das liegt doch dann an uns. Dann haben wir nicht vertraut, haben nicht geglaubt, gleich wie die Schrift es sagt. Denn seine göttliche Gnade wird nie von uns weichen. Das hat er zugesagt. Deshalb ist es eigentlich töricht von uns. Und wir sehen uns alle in dem Zustand, dass wir doch ohne Ausnahme Zeitpunkte haben, wo wir eben nicht so vertrauen. Warum? Weil wir gleich dem Petrus eben mehr auf die Wellen als auf den Herrn blicken. Nun, er wandelte auf dem Wasser. Er hat ja gesagt, dass er mit dem Herrn oben auf den Wellen spazieren gehen will. Das heißt, er blickte nach unten. Die Wellen waren unter ihm. Da ging es schon nieder. Wir sollen ja unsere Blicke emporheben, weil unser Herr nicht unten, sondern oben ist. Das ist ja das Entgegengesetzte. Und dann erfahren wir mit den Söhnen Korahs, das waren die Verwandten von dieser Rotte, die umgekommen ist, und diese Verwandten haben ihr ganzes Leid innerhalb ihrer Verwandtschaft, in der Gericht Gottes geübt wurde, auch in den Psalmen widerspiegeln lassen. Dann erfahren wir mit den Söhnen Korahs in Psalm 42, Vers 8. Da sagt Korah, des Tages wird Jehova seine Güte entbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Sein Lied, nicht mein Lied. Mein Lied ist oft ein Klagelied. Wir gleichen da dem Jeremia, Klagelieder zu singen, wenn es trüb und dunkel wird. Wenn in unseren Herzen trübes Tassenwetter ist. Aber nicht beim Herrn, denn sein Lied erklingt in uns, wenn er in uns redet, durch sein Wort, dann sind es Lieder der Lieblichkeit, die Gott uns zu wissen tut. Wie kleingläubig sind wir doch von Natur aus. Das müssen wir feststellen, heute Abend. Wenn wir es noch nie festgestellt haben, dann wollen wir es heute Abend eingestehen. Denn nur zu oft ziehen Zweifel an der Macht Gottes einerseits in unsere Herzen ein. Zweifel, Bedenken, Überlegungen, Abwägungen sind alles Dinge, die Gott uns nicht erlaubt hat, über ihn zu führen, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann geht es uns genauso wie den Jüngern, die in der stürmischen Nacht meinten, die waren ja auf dem See, sie gingen unter. Das hatten sie gemeint, so steht es geschrieben. Sie haben gedacht, sie gehen unter. Mit ihrem Boot, muss furchtbar gewesen sein. Weißt du in deinem Leben nicht auch von solchen Stunden, in deinem Glaubensleben, dass du meintest, jetzt ist alles aus. Jetzt ist Schluss. Jetzt geht's nicht weiter. Genau diese Lebenserfahrungen, es sind der Ausdruck eines mangelnden Vertrauens hin zu Gott. Wir brauchen uns da nicht sonderlich zu schämen. Da haben schon andere unter einem Ginsterstrauch gesessen als wir, Elia, der Prophet. Da sind ganz anderen schon die Hosen gewackelt als uns. Selbst der David hat einmal einen Verrückten gespielt, dass der Geifer seinen Bart herablief. Das sind Dinge, in denen starke Glaubensmänner versagt haben. Denken wir an Abraham, der es fertig brachte, seine eigene Frau zu verleugnen, um sie dem Pharao auszuliefern. Das bringen wir Menschen fertig. Aber nur in Ermangelung einer echten Verbindung des Geistes hin zu Gott. Das ist Glaubensschwachheit letzten Endes. Oder wir könnten sagen, so sieht es Gott. Denn nur dort, wo die Zweifel nagen, hat Satan zugleich auch sein großes Erntefeld. Der Zweifelnde empfängt, so sagt Jakobus, nicht. Würden wir in der Gegenwart der Verheißung Gottes durch Glauben wandeln, dann hätten wir auch keine Zweifel. Denn Zweifel sind der Ansatzpunkt. Wehe, wenn wir uns erlauben, uns zweifelnder Gedanken hinzugeben. Gefährlich. Da hat sofort der Feind an. Zweifel ist Unglauben. Bewegen wir uns darin, zieht uns der Feind nach unten, aber gewaltig. Dann wundern wir uns und meinen Gott wäre nicht mächtig. Nein, wir verhalten uns falsch. Gott hat uns in seinem Wort alles hinterlassen, was wir wissen müssen. Unglauben. Und solcher wird mächtig, sobald wir die Gedanken der Zweifel in unseren Herzen bewegen. Der Feind bindet uns dann mit dieser Lüge so, dass im Neuen Testament von Fallstrick des Teufels gesprochen wird. 2. Timotheus 2, Vers 26. Da redet die Bibel vom Fallstrick des Teufels. Er redet hier von Gläubigen. Nicht etwa von Gottlosen, von Atheisten oder so. Nein, nein. Da haben wir es ganz waschecht mit solchen zu tun, wie auch wir sind. Wir sehen einfach, dass jenes Problem ausgesprochen für Gläubige ist. Und dann meinen auch wir, gleich dieser Jünger, auf dem Meer untergehen zu müssen. Und das ist in unseren Herzen dann Weltuntergangsstimmung. Kennst du sie? Brauchst dich ihr nur hinzugeben, dann hast du sie. So geht es oft oder ergeht es oft den Angefochtenen. Anstatt auf den Sieg des Herrn am Kreuz zu sehen, uns damit zu beschäftigen, unsere Gedanken zu ihm zu lenken, überlassen wir die Gedanken dem Feind und wo der uns hinzieht, das merken wir dann kurz darauf. So blicken jene in Ermangelung eines echten und rechten Glaubens, gleich der Jünger im Sturm, hier nun auf den Feind und auf die Anfechtungen und ihre Blicke sind wie gebannt und der Feind kann mit ihnen machen, was er will. Dadurch haben viele Gläubige kein echtes und rechtes Siegesleben. Und dabei fehlt es gar nicht an vielen. Es ist ganz wenig. Falschverhalten genügt in der Sache. Das heißt letztlich, wir haben in bestimmten einzelnen Punkten noch nicht die rechte Erkenntnis.
Es genügt, doch rein nutzt das aus.
Aber all diese Prüfungen geschehen letztlich doch um unseretwillen. Die Prüfungen haben einen Zweck, damit wir selbst erkennen, wie es um uns steht. Und wir selbst sind nun mal so gelagert, dass wir uns selbst am schlechtesten erkennen. Wir erkennen andere besser als uns selbst. Man braucht sich noch nicht mal Mühe zu geben, um andere beurteilen zu können. Dabei kommt das verrückteste Zeug aufs Tablet. Das spielt aber keine Rolle, weil wir meinen, so wäre es richtig. Damit Sie die große Kraft des Meisters erfahren sollten, hatte der Herr den Sturm dieser Junge auf den Wellen zugelassen. Es war eine Prüfung. Es war eine Probe für Sie und Sie waren in furchtbaren Nöten. Auch die Prüfungen heutiger Anfechtungen bei den Gläubigen geschehen, damit wir des Herrn Kraft erfahren sollen, damit wir lernen, in des Herrn Wort Vertrauen hineinzulegen. Und diese Kraft wird uns durch Glauben zuteil. Durch Glaubensvertrauen, könnten wir sagen. Und dabei erfahren wir, dass Glauben nicht gleich dafür halten ist. Glauben ist ein Vertrauen auf Gott, der keinen Millimeter, kein tausendstel Millimeter Spielraum mehr zulässt, sondern völlig wie ein Präzisionsmeisterstück ineinander passt. Das ist Vertrauen. Also Unglauben hat überhaupt keinen Platz. Sobald Unglauben zwischen Gott und uns steht, ist die Verbindung aufgehoben. Allen Belasteten und Mühseligen möchten wir laut zurufen. Wir hatten es jetzt mit den Jüngern auf dem Meer zu tun. Wir möchten allen zurufen, der Herr ist an Bord. Und nicht irgendwo. Er ist bei uns. Er hat es gesagt, jetzt kommt es darauf an, ob wir glauben. Und ob wir aus dem Glauben gegenüber seinem Wort auch das notwendige Vertrauen ziehen. Und wie mag es unseren Herrn Jesus wirklich doch betrüben, wenn wir so leben und so tun, als ob er nicht bei uns sei. Wenn unser Wandel so verläuft, als ob er gar nicht gegenwärtig sei. Obgleich er sprach, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ist das etwa Vertrauen, wenn unser Wandel in die Richtung verläuft, als ob Gott nicht da sei? Denn auch das Meer ist letztlich sein, gehört ihm. Und er, unser großer Gott, wird dem Meere nie erlauben, die Seinigen zu verschlingen, wie es die Jünger fürchteten. Wenn sich diese Jünger nicht gefürchtet hätten, ich sage nur wenn, wären sie genau zum Ziel gekommen, wie sie sich befürchtet haben. Aber sie wären besser über das Lebensstück gelangt, nämlich ohne Furcht. Und so ist es auch mit unserem Lebensweg, dass wir uns nicht fürchten. Passieren kann uns letztlich nichts. Wir liegen in der Hand des starken Gottes. In einem Arme
Wer große Dinge getan hat, von denen schon das Alte Testament hinschreibt, wie er das Volk Israel mit starkem Arm herausgeführt hat, durchs Meer hindurch. Und nur zu oft sind wir darin kleinen Kindern gleich. Das werden Kinder, die Dunkelheit fürchten und anfangen zu schreien. Weil sie sich fürchten, kommt Geschrei auf. Wir lesen über die Jünger, die schrien. Die schrien doch bei dem Sturm. Warum? Weil sie sich fürchten. Warum fürchteten sie sich? Weil sie nicht vertrauen. Warum vertrauen sie nicht? Weil sie nicht glauben, was der Herr damals von ihnen gesagt hat. Die Mutter, welche die Schreie ihrer kleinen Kinder hört, geht zu ihnen. Die Jünger schrien aus dem Wasser und der Herr kam zu ihnen. Die Mutter weiß ganz genau, es ist überhaupt keine Ursache zum fürchten vorhanden. Das weiß ich. Wir wissen es oft nicht. Die Mutter würde das Licht brennen lassen, wenn Anlass zu einer Furcht vorhanden wäre. Sie lässt es eben gerade aus, weil kein Anlass da ist. Und Gott lässt auch uns solches in unserem Leben zu, dass um uns oft die Dinge dunkel werden, um uns zu prüfen, ob wir ganz ihm vertrauen. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck einer Prüfung, einer Probe. Ein Glaube, der nicht erprobt wird, ist sowieso ein unbewährter Glaube. Also muss er immer wieder erprobt werden. Dann ist auch der Glaube bereit. Wir haben in Frankfurt einen ziemlich großen Flugplatz. Und da stehen mitunter Flugzeuge. Und die müssen einsatzbereit gehalten werden, obgleich sie nicht direkt vorgesehen sind für Flüge. Aber die müssen in der Bereitschaft sein. Und diese Flugzeuge lässt man jeden zweiten Tag einmal an. Lässt sie so durch die Minuten laufen und dann startet man wieder ab. Man weiß, es ist geprüft, geprobt worden, es geht noch. Wenn im Ernstfall, klar. Das ist so auch mit dem Glauben. Der braucht immer wieder eine Prüfung. Durch die Prüfung werden wir überzeugt, wie weit was da nicht stimmt. Und ob etwas nicht stimmt. Aber die Mutter wünscht, dass die Kinder, die kleinen Kinder schon in der Frühe lernen möchten, dass, wenn sie auch das Licht wegnimmt, sie sich überhaupt nicht zu fürchten brauchen. Das ist der Sinn. Die Kinder müssen in der Frühe solches lernen. Der Mutter und ihrer Worte Vertrauen zu schenken. Sonst kommen sie aus der Problematik hinaus. Und es gibt Erwachsene mit 40, 50 Jahren, die haben solche steckigen gebliebenen Probleme des Lebens und nehmen sie durchs ganze Leben. Und so ist es auch in den geistlichen Dingen. Wenn wir nicht recht lassen, nicht recht zur Erkenntnis und zum Licht und der Freude in Jesus kommen, dann bleibt etwas hängen und stecken und viele Gläubige murmeln ihr ganzes Glaubensleben auf dieser Erde nur so dahin. Das ist aber nicht der Wille Gottes. möchte, dass auch wir, die wir doch Kinder Gottes sind, ihm, dem lebendigen Gott, noch viel mehr wie die kleinen Kinder ihrer Mutter vertrauen. Aber nicht sollen die Kinder Gottes sein, oder sollen wir solche sein, die sich da fürchten, wenn es Nacht, wenn es dunkel wird. Vertrauen heißt eben absolut und völlig mit dem Herrn zu rechnen. Und dieses Rechnen mit dem Herrn geschieht allein durch den Glauben. Und diesen Glauben müssen wir uns vom Herrn erbeten, dass wir ihn uns nicht selbst zurecht machen. Die Bibel sagt, er kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung. Darum sind wir hoffentlich auch heute Abend hier, um den Willen Gottes zu tun, im Glauben gestärkt zu werden durch die Predigt. Das ist ganz, ganz feste Praxis hier, was wir heute Abend hören. Und ich glaube nicht, dass einer in unserer Mitte ist, dem das nicht angehen würde, dem es nicht betreffen würde. Und heute haben wir noch die Möglichkeit, Gott durch Glauben zu ehren. Ehre zu machen durch Glauben, das wird in der Ewigkeit einmal nicht mehr möglich sein. Denn wir kommen vom Glauben zum Schauen. In der Ewigkeit werden wir nicht mehr glauben. Da schauen wir ihn. Da sind wir ihm ja gleich. Glauben ist ja ein Mittel, welches Gott uns gegeben hat für vielerlei Dinge. Einmal haben wir unsere Rechtfertigung da drin. Einmal dürfen wir durch Glauben Gott ehren. Einmal brauchen wir den Glauben selbst für den Wandel. Wir brauchen den Glauben eigentlich in allen Verbindungen des Lebens. Mit unserem Herrn. Vertrauen ist eben äußerster Verlass auf den Herrn und auf sein geredetes Wort, welches er uns zugerufen hat. Die Bibel ist nicht zufällig irgendwo erstanden, sondern das ist das Wort des Herrn. Das hat er uns zuliebe hier aufschreiben lassen. Hat er viele Leute dazu gebraucht. Über Jahrtausende. Der erste, der aufgeschrieben hatte, war der Mose. Da existierte die Erde schon ein paar tausend Jahre. Da hat er den Mose gebraucht und hat die Dinge der Erdenschöpfung aufschreiben lassen. Sonst wüssten wir es nämlich nicht. Wir könnten ja fragen, woher hat der Mose das alles gewusst? Ja, Gott hat es ihm gesagt. Gott hat es ihm gegeben. Hoffentlich danken wir dem Herrn dafür, dass Gott an alles so schön gedacht hat. Und die Äußerung des Verlassens auf den Herrn ist, sich in die Arme Gottes fallen zu lassen. Einfach mit einem Schuss Gleichgültigkeit der Welt gegenüber. Ich befinde mich in den Armen Gottes. Was soll mir ein Mensch tun? Denn er, unser Gott, ist letztlich auch der Alleinmächtige und außerhalb seines Willens geschieht ohne dies nichts. Ob wir uns sorgen oder nicht sorgen, hinten kommt dasselbe Resultat aus. Aber mit Sorgen über diese Erde zu gehen, ist ein grausames Ding. Er ist allein der Mächtige und sonst keiner, steht geschrieben. Jede andere Machtdemonstration des Feindes baut sich damit auf der Lüge auf. Das heißt, Unglauben ist letztlich Lüge. Doch das müssen wir wissen, damit wir uns recht verhalten. Gläubige, die in unerklärlicher Angst leben, sind schlussendlich Satans Betrogene. Sie sind selbst ganz gut, dass Sie drauf fühlen.
Wir haben einen festen Anker.
Das ist unser Herr. Ob es sich dabei um unser ewiges Leben, das wir durch Christus besitzen, oder um die lügnerisch vorgetragenen Anfechtungen handelt, ist schlussendlich das Gleiche. Jedes Recht der von Machtdemonstration des Feindes beruht auf Glaubensschwachheit in uns, wenn es dem Feind gelingt, uns nach unten zu ziehen. Das mag auch nur Freudlosigkeit sein. Und jemand, der gewohnt ist, in der rechten Freude in Jesus zu landen, mag eine bittere Pille sein, diese Freude in Jesus plötzlich nicht mehr zu genießen. Und das ist Mangel an Vertrauen zu Gott. Wenn beispielsweise keine Dunkelheit in der Wüste gewesen wäre, so würden die Kinder Israel beim Hindurchzug die Herrlichkeit Jehovas in der Wüste nicht kennengelernt haben. Also war die Dunkelheit notwendig, um die Herrlichkeit des Herrn zu erleben. Auch in deinem und meinem Leben lässt Gott Dunkelheit zu, damit wir die Herrlichkeit des Herrn erfahren, dass wir sie nicht auf die Seite stoßen, dass wir sie nicht als etwas Feindliches betrachten, sondern dass wir es erkennen, dass es nicht außerhalb des Willens Gottes geschieht, was es auch sein mag. Wer ihnen in der Dunkelheit der Nächte durch die Feuersäule leuchtete, nie hätten sie diese Herrlichkeit gesehen, würde es keine Nacht, keine Dunkelheit gegeben haben. Gott offenbart sich in der jeweiligen Situation. Tagsüber eine Rauchsäule, nachts eine Feuersäule. Er kam mit seinem Volke zum Ziel, ob es Tag oder ob es Nacht war. Und so will er es auch mit uns. Uns aber, die wir dem Herrn Jesus gehören, in der Offenbarungszeit der Gnade, ist ein größeres Licht aufgegangen als vor den Augen des damaligen ganzen Volkes Israel. Unser Licht ist Jesus, das sagt sogar das Neue Testament, dass er das Licht ist. Und die Schrift sagt, dass dieses Licht Jesus in die Finsternis scheint. Sie fügt aber noch hinzu, dass die Finsternis selbst es nicht erfassen kann. Wir sollen es erfassen. Die Finsternis kann es nicht erfassen. Wir sollen es. Aber wir werden es nur dann erfassen, wenn wir es ergreifen. Der Herr ist uns nahe genug. Diese Finsternis sind mehr in der Darstellung unserer Herzen. Damit das Licht in uns wirksam wird, bedarf es des Glaubens. Ja, der Glauben ist geradezu die Reagenz. Sobald wir nicht im Glauben selbst darin wandeln und gesehen werden, dann ist der Feind bei uns. Einen neutralen Zustand außerhalb der Gemeinschaft mit Jesus gibt es nicht. Entweder Tag oder Nacht. Ich war auch erstaunt, wie hell es war, als wir in Frankfurt abfuhren. Und als wir hier oben über den Berg kamen, da legten sich die Dunkel der untergegangenen Sonne bereits in die Täler. Es geht schnell. Es geht mitunter ganz schnell. Dann ist der Feind bei uns im Zweifel und Unglauben in unsere Herzen hineinzulegen. Auch dann, wenn die Nacht recht lange zu währen scheint, so scheint das Licht Jesus in meine Finsternis. Der Psalmist drückt es so aus, Psalm 18, Vers 28. Das ist ein wunderbares Wort. Doch der Beweis, dass wir Finsternis sind. Da heißt es in Psalm 18, Vers 28, Jehova, mein Gott, erhellt meine Finsternis oder macht helle meine Finsternis. Soll nur noch jemand sagen, es wäre keine Finsternis in uns. Nicht alles Licht. Darum brauchen wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn, damit alles aufgehellt wird durch Jesus. Die Frage des Sieges hin zum Vertrauen erfolgt aufgrund der Aufrichtigkeit, ob wir denn überhaupt im Lichte wandeln wollen, wie Gott es meint. Wie Gott es sagt, dann spielt die Tiefe unserer Finsternis überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil. Je dunkler die Umgebung ist, umso heller leuchtet in der Nacht das Licht. Und wenn wir hellen Mondschein haben, dann kann ich ein Licht nicht so sehen gegenüber dann, wenn kein Hilfsmittel vom Licht da ist. Je trüber die Umgebung, umso weitleuchtender das Licht. Deshalb bezeugt die Heilige Schrift in Psalm 112, Vers 4, dem Aufrichtigen, sagt der Psalmist 112, Vers 4, geht in der Finsternis Licht auf. Wem? Dem Aufrichtigen. Den anderen nicht? Nein. Manche meinen das. Nein, die Bibel sagt nur den Aufrichtigen. Und überall dort, wo wir selbst noch nicht zum Lichte durchgebrochen sind, wandeln wir vor Gott noch in einem ganz bestimmten Maße in Finsternis. Oft erkennen wir uns oder die uns umgebenden Nächsten, mein Verhalten im Lichte und in der Finsternis besser als wir selbst. Aber strecken wir uns nach Aufrichtigkeit vor dem Herrn Jesus aus, dann wird die Verheißung, die wir hier gelesen haben, wahr. Gott erfüllt dann sein Wort. Er bestätigt sein Wort, dass uns das Licht Jesus aufgeht. Es bedarf eines beständigen Rufens in der Gemeinschaft zu ihm, dann spüren wir auch, dass er ganz nahe ist. Die Lichtgemeinschaft mit dem Herrn ist nur dann vorhanden, wenn wir ihn und seinem geredeten Wort völlig vertrauen, dass wir sein Wort als Gottes Wort aufnehmen. und nicht als Menschenwort. Dann wären wir stark in Christo und der Herr könnte uns durch all die Trübsale, die zur Prüfung notwendig sind, und durch alle Anfechtungen retten, wie wir das eigentlich wünschen. Das heißt, er kann es nur dann, wenn wir uns recht verhalten und auf seine Gedanken eingehen. Und zwar so retten, wie es der Prophet Jesaja in seinem Wort, wie wir es gelesen haben, uns hinterlassen hat. Ich darf es noch einmal sagen, in diesem Jesaja 30, Vers 15. So spricht der Herr, Jehova, der Heilige Israel, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. In Stille sein und in Vertrauen würde eure Stärke sein. Jetzt kommt die Entscheidung hin zu uns. Zu Israel musste er durch den Propheten Jesaja sagen lassen, aber ihr habt nicht gewollt. Wie bitter wäre das für unseren Herrn, wenn er ein solches Zeugnis auch über uns ausstellen müsste. Amen. Und noch stille werden wir zusammen. Herr Jesus, du bist ein herrlicher Herr, du bist ein wunderbarer Gott und wir preisen dich, dass wir in deine Gemeinschaft gekommen sind. In die Gemeinschaft deiner Liebe, deiner Gnade und deiner ganzen Barmherzigkeit mit uns, die wir durch die Sünde ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht geworden sind. Habe Dank, dass du uns nicht hast hingehen lassen in Sünde und Tod, sondern dass du uns Rettungsanker geworden bist, dass du uns Fundament und Fels werden konntest, durch dein Eingreifen einstmals dort am Kreuz von Golgatha. Wir danken dir, Herr Jesus, für Golgatha. Und danken dir auch für die Zusage deiner heiligen Schrift, dass im Stille sein und im Vertrauen Rettung ist. Herr Jesus, wir möchten stille werden vor dir. Wir möchten Vertrauen haben ganz zu dir. Und wenn wir dieses Vertrauen beweisen wollen, Herr Jesus, dann willst du uns im Gebet, im Umgang mit deinem Wort und in der Gemeinschaft der deinen sehen. Herr Jesus, vergib da, wo wir nicht treu waren. Wasch uns rein durch dein vergossenes Blut, aber verändere uns so, damit du Freude findest, du lebendiger Gott, der du so viel für uns getan hast, damit wir deinem Herzen ein wenig Freude bereiten. Denn bald wirst du kommen und du hast gesagt, und mein Lohn mit mir. Herr Jesus, du bist unser großer Lohn und wir möchten nun, dass du uns segnest in all dem, was wir gehört haben. Segne auch jene, die heute Abend nicht kommen konnten. Und segne dein ganzes Gottesvolk weltweit. Amen.